Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 162. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staude und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 14. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Florian Wecker vom Weingut Jus Naturae in Kinheim an der Mittelmosel. Vor ein paar Jahren tauschte Florian den Schreibtisch gegen den Keller, um seiner Leidenschaft zu folgen und Winzer zu werden. Wie dieser Quereinsteiger mit den Witterungsverhältnissen des Jahrgangs 2023 in den Moselaner Steillagen mit den Mitteln des biologischen Weinbaus klargekommen ist und weshalb er meint, dass der Riesling der Gewinner des Jahres ist, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Seid gespannt, welches Bild Florian vom Weinjahrgang 2023 zeichnet und welche Learnings er für die Zukunft generiert hat. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Florian Wecker. Los geht's! So, hallo lieber Florian, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei bist und sende viele, viele Grüße an die Mittelmosel nach Kinheim.
Ja, hallo Wolfgang, schön, dass ich dabei sein kann und mit dir etwas über die diesjährige Lese reden kann.
Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Wir wollen tatsächlich reden über den Jahrgang 2023. Viele Winzer berichten mir, dass sie dieser Jahrgang völlig in Atem gehalten hat, zumindest sozusagen in der letzten Phase. Da wurden doch die Sorgen um die Gesundheit der Reben zunehmend größer. Bevor wir aber uns dieser kritischen Phase zuwenden, lass uns doch mal beginnen, ganz am Anfang. Wie ging der Jahrgang los? Gab es Altlasten aus dem Jahr vorher noch? Und nimm uns dann mal mit auf die Reise durch den Jahrgang bis hin zur Ernte.
Ja, also ich muss sagen, dass 2023 erstmal sehr vielversprechend begann. Also wir hatten eine gute Wasserversorgung im Frühjahr. Das war ja in den Jahren zuvor nicht immer der Fall. Also wir sind gestartet schon mit einer ganz guten Versorgung der Reben. Dann gab es eine lange Phase, wo es erstmal dann trocken war, was der Vegetation dann zugute kam, waren gute Temperaturen, sodass ich schon mit Kollegen gesprochen habe, hier in der unmittelbaren Umgebung, neben Rudi Trossen zum Beispiel, und wir sagten, ja, es muss ja auch mal Jahre geben, die nicht ganz so kompliziert sind. Aber dann ging es schon direkt dann los. Dann war ein kurzes Zeitfenster, wo es dann doch relativ viel Niederschlag gab. Das war unmittelbar nach der Blüte. Also die Blüte ist gut durchgegangen. Mhm. Und durch dieses Zeitfenster, wenn man da nicht perfekt den Pflanzenschutz platziert hatte, sind doch in einigen Lagen hier doch erstaunlich viel Peronospora aufgetreten, okay. Falscher Mehltau. Das hat bei mir zwei Lagen im Erdener Treppchen und im Kröver-Steffensberg getroffen. Allerdings war die Blüte überwiegend durch, sodass es dann doch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Also es gab dann überwiegend Erstinfektion im Laub, aber dadurch, dass man dann guten Pflanzenschutz betrieben hat, haben die sich nicht weiter durchgezogen mit Zweit- oder Drittinfektionen.
Also wir reden jetzt von Mitte, Ende Juni?
Genau, kann man sagen. Und dann ging das Jahr weiter und dann gab es erstmal eine wirklich lange Periode, wo es kaum geregnet hat. Also da war wieder so eine richtige Trockenperiode, wo man zum Glück von den Wasserreserven des Frühjahrs etwas profitiert hat. Und da sah man dann auch ganz deutlich, wie unterschiedlich die Weinberge dastehen. Also gerade die alten Weinberge haben gar keine Anzeichen von Trockenstress gezeigt. Aber gerade Junganlagen haben dann schon angefangen zu leiden. Aber dann kam eben doch wieder zum richtigen Zeitpunkt ausreichend Regen, sodass die Reben gut durch die Vegetationsperiode durchgekommen sind. Und dann war es aber so, dass Richtung Herbst hin auf einmal wieder richtig viel Feuchtigkeit kam. Und ich bin überwiegend mit Riesling unterwegs. Also ich habe jetzt seit letztem Jahr einen Spätburgunder Weinberg gepflanzt, aber sonst alles Riesling. Und der Riesling war zu dem Zeitpunkt noch weit davon entfernt, reif zu sein. Insofern, dem Riesling tat es gut. Aber alle anderen Rebsorten, insbesondere die Burgundersorten, die haben dann schon sehr früh Probleme mit Fäulnis bekommen. Und da habe ich mit vielen Kollegen gesprochen, die gerade mit den roten Rebsorten große Schwierigkeiten hier an der Mosel hatten, weil dann auch Fäulnis, Kirschessig, Fliege kam und dann auch Essigfäule dabei war.
Das heißt, eins gab das andere, ne? Erst ein bisschen Fäulnis. Die Trauben sind größer geworden, haben sich aufgrund dieser unerwarteten großen Menge an Regen ein bisschen vollgesaugt, kann man das so sagen? Wurden dicker und haben
Ja,
sich
richtig.
abgedrückt und ja, aufgeplatzt zum Teil. Und das ist natürlich ein super guter Herd für Infektionen.
Richtig. Und da habe ich auch wiederum große Unterschiede gesehen. Da, wo es fettere Böden gibt, da ist das noch schneller vorangeschritten. Da ist auch weil die Wasserversorgung da einfach so gut ist, hat man gesehen, dass die Trauben vollgesogen sind und wie du sagst, dann wirklich geplatzt sind. Und das lockt dann natürlich auch, führt dann zu Fäulnis und dann kam eben auch bei den roten Sorten die Kirschessigfliege. Bei den etwas kargeren Böden, insbesondere hier unsere tollen Steillagen mit viel Schieferboden, da läuft das Wasser besser ab. Da ist auch die Wasserversorgung insgesamt nicht so hoch, sodass es da auch besser aussah.
Könnte man sagen, umso karger die Anlage, der Boden und umso spätreifender die Sorte, umso besser ist es dann am Ende ausgegangen?
Absolut, ja, das kann ich bestätigen. Da hat sich wieder mal bestätigt, dass alte Reben, die auf diesen kargen Böden stehen, dass die mit dem Trockenstress besser klarkommen, aber eben dann auch weniger anfällig für Fäulnis sind.
Und die frühen Sorten umgekehrt, ja, die waren eben genau in dieser Phase schon einfach in der Reife weiter. Die Schale war wahrscheinlich auch schon etwas dünner. Die Beeren waren dicker und reifer eben. Und dann ist natürlich klar, dass anfälliger ist als eine Rieslingbeere, die möglicherweise noch ein Tick grüner ist, stabiler, und eine festere Schale noch hat.
Ja, genau, du sagst es. Also deshalb, es gibt ja immer wieder Diskussionen bezüglich Klimawandel. Bleibt Riesling hier die Rebsorte der ersten Wahl? Aber es gibt doch hier auch Anzeichen in den letzten Jahren, dass der Riesling uns da doch noch weiter Freude bereiten kann.
Wie kann man denn in so einem Jahrgang, außer dass man natürlich Pflanzenschutz betreibt, mit welchen weinbaulichen Maßnahmen kann man da ein Stück weit auch versuchen, diese Wetterkapriolen zu kontern?
Also eine Sache ist sicher, man muss dann über Bodenbearbeitung nachdenken. Also bei manchen Böden muss ich sagen, dass ich mir da überlege, ob ich zu viel Bodenbearbeitung mache, um da nicht zu viel Nährstoffversorgung aufkommen zu lassen. Weil ich sehe das auch zum Beispiel in Weinbergen, wo über Jahre immer oben Trester reingeworfen wurde. Da ist die Nährstoffversorgung so groß. Oder ich habe auch einen anderen Weinberg, den ich von jemandem konventionell übernommen habe, der immer so gedüngt wurde, dass die Reben haben einen Wuchs, der ist kaum in den Griff zu kriegen. Und da kommt dann auch Fäulnis eher ins Spiel. Und ansonsten ist aber Bodenbegrünung sicherlich gut. Zum einen, was bei Trockenheit einfach die Wasserkapazität im Boden einfach besser hält. Zum anderen muss man dann aber auch aufpassen, dass man es nicht zu weit wachsen lässt. Und ich muss dann mit dem Fadenschneider mit der Hand in die Steillagen.
Oh ja.
Das ist natürlich viel Arbeit, aber wenn dann Feuchtigkeit kommt, dann muss man natürlich sehen, dass man den Wuchs ein bisschen im Zaum hält. Weil sonst da auch so viel Feuchtigkeit im Weinberg ist, dass das wiederum dann auch Fäulnis begünstigen kann. Also dann auch in Sachen Entblättern, da ist auch immer natürlich die große Frage, wie entblätter ich? Einmal muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Sonnenbrand bekommt. Auf der anderen Seite kann dann im späteren Stadium die Entblätterung natürlich sehr helfen, dass man da in der Traubenzone nicht zu viel Feuchtigkeitsstau hat und das begünstigt natürlich dann auch wiederum Fäulnis. Also es ist herausfordernd, da immer die richtige Dosis zu finden, weil man natürlich nicht zu jeder Phase weiß, wie entwickelt sich das Jahr weiter.
Genau, du kannst nicht in die Zukunft gucken und du kannst Maßnahmen ergreifen, die sind sozusagen aktuell sinnvoll und richtig, erweisen sich aber ein paar Wochen später als ja, das Gegenteil.
Genau, und wenn ich hier mit Kollegen spreche, also da waren dieses Jahr war keiner dabei, der nicht gesagt hat nach der Lese, puh, das war aber wirklich dieses Jahr war anstrengend, ne?
Und wenn du jetzt final guckst, was hast du geerntet? Wie zufrieden bist du dann letztendlich noch? Und wie groß war dann der Leseaufwand und wie war das Lesemanagement? Wie habt ihr das hinbekommen?
Also, was jetzt im Endeffekt im Keller gelandet ist, bin ich sehr zufrieden mit, sowohl Qualität als auch Quantität, aber beides passt. Ich glaube, dass das Herausforderndste war wirklich dann einmal natürlich den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Und dann ist natürlich auch eine Sache bei der Selektion. Also, es war gerade bei den genannten Anlagen, die ein bisschen fetter dastehen. Da war selbst beim Riesling auch schon Fäulnis da, dass man da wirklich gut aussortiert, um eben dann die entsprechende Qualität zu haben. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht unbedingt aus bin auf immer die höchsten Mostgewichte, weil ich jetzt nicht so in diesen Kategorien Auslese, Spätlese und so weiter ausschließlich denke. Insofern, das war für mich dieses Jahr wunderbar. Also von den Mostgewichten, die waren nicht allzu hoch. Ganz am Ende habe ich noch mal was mit Edelfäulnis gelesen, das war knapp an die 100 Öchsle, also da war schon auch wirklich sehr reifes Material dabei. Aber insgesamt waren dies ja nicht die höchsten Mostgewichte, zumindest hier bei uns an der Mittelmosel.
Aber die physiologische Reife, das ist ja viel wichtiger, und umgekehrt auch der Säurelevel oder der pH-Wert, das hat gepasst.
Genau, das war wirklich im schönen Gleichgewicht. Das hat man schon gerade im Laufe der Zeit, wenn wir da zu Kontrollgängen durch die Weinberge gegangen sind und da geschaut haben, wie die Reife aussah und sah, dass wirklich schon die Kerne schön braun wurden, dass die Stiele auch schon lignifiziert haben. Also die Reife war eigentlich sehr gut und dabei hat auch die Säure durch eben dann auch kühler werdende Nächte, hat das auch wunderbar gepasst, so im Gleichgewicht zwischen dann Reife in Sachen Zucker, aber eben auch noch eine schöne Säure.
Und musste man sich sputen oder konnte man dann, zumindest was den Riesling betrifft, dann die Erntephase auch einen Tick entspannt angehen?
Also es ging dann irgendwann los, dass man wirklich schon Sorge bekam, weil die Fäulnis auf einmal richtig fortschritt, aber das ist dann zum Glück irgendwie ist das stagniert. Also ich dachte irgendwann dann, oh je, wir müssen jetzt in den nächsten Tagen fertig werden, sonst faulen uns hier die Weinberge weg. Und habe dann, weil ich jetzt nicht hier eine riesen Lesemannschaft immer habe, ich habe hier keine Profis aus dem Ausland, die mir helfen, sondern ich mache das mit Familie und Freunden, die überwiegend am Wochenende da sind. Wir hatten das große Glück, dass es hier sehr, sehr schönes Wetter in der Lese war. Also wir waren überwiegend im T-Shirt unterwegs, also das war schon mal sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hat das natürlich dazu geführt, wenn dann gerade durch den Nebel am Morgen war schon morgens immer viel Nässe auch da, das in Kombination mit den hohen Temperaturen hat dann schon der Botrytis auch ganz gut gefallen. Auf der anderen Seite hat das auch dazu geführt, die wirklich dann diese Trockenheit am Tag hat dann an manchen Stellen auch dazu geführt, dass man wirklich dann auch schön ausgetrocknete Botrytis hatte. Also es war herausfordernd. Ich habe dann von meinen Nachbarn auch mal 2, 3 Tage Hilfe bekommen von eben deren professionellen Erntehelfer, als es dann wirklich schnell gehen musste. Auf solche Mittel muss man dann auch zurückgreifen, ne? Weil dann natürlich das Wichtigste ist, die
Das ist
Trauben irgendwie, die dann schön sind, ins Trockene zu bringen.
ja, das ist natürlich toll, wenn es da so viel Solidarität und Unterstützung gibt.
Ja, nee, das kann ich nicht anders sagen. Ich bin kein Moselaner, aber es ist mir doch hier überwiegend große Gastfreundschaft entgegengeschlagen. Ja.
Und für deine trockenen Weine, da ist durchaus ein bisschen Botrytis geduldet oder nur für die Restsüßen?
Also ich bin da natürlich bei für die trockenen Weine schon auf der Suche nach möglichst gesundem Lesegut. Aber wenn ich einen kleinen Anteil, sagen wir mal, so 10, 15% an gesunder, guter Botrytis drin habe, dann kann ich damit gut leben. Also es gibt dann auch trockenen Wein, so wie ich sie mir vorstelle, auch eine gewisse Komplexität.
Und das behindert nicht deine Art des der relativen interventionsarmen Weinbereitung.
Nee, also ich habe da natürlich auch mit rum experimentiert und mal auch komplett nur gesundes Lesegut gegenüber gestellt mit Lesegut, wo es eben auch einen kleinen Anteil an Edelfäule gab und muss sagen, entgegen auch vieler Lehrmeinungen kann ein bisschen Botrytis da auch durchaus was hinzugeben. Also ich habe da auch
Okay.
mit Kollegen, ich weiß nicht, im Jakob Tennstedt gesprochen oder auch meinem Mentor Rudi Trossen, die sind auch der Meinung, dass auch ein bisschen Botrytis durchaus mal sein kann. Ich kenne aber auch Kollegen, die sagen, nee, muss alles komplett sauber sein.
Und wann war die Lese zu Ende? Bei euch an der Mosel?
Bei mir persönlich am Freitag, den 13. Oktober.
Okay,
Ja, also
okay.
Glückstag in dem Fall.
Genau. Wenn du jetzt mal vorausguckst, wir wissen natürlich, dass das heute noch ein bisschen früh ist, aber was glaubst du, wie werden sich die Dinge entwickeln im Keller und auf was darf ich mich freuen, wenn ich das nächste Mal zu dir komme und probiere?
Also, was ich sofort und alle festgestellt haben, dass die Weine, die ist ja extrem gärfreudig sind, lag sicherlich auch an den Temperaturen. Wir haben die Trauben tagsüber gelesen und die kamen dann oft schon etwas warm in den Keller. Und die Gärungen sind super, alles mache ich spontan vergoren. Die sind alle super angesprungen und gären auch ganz stabil durch. Das ist schon mal natürlich gerade, wenn man mit minimaler Intervention arbeitet, ein gutes Zeichen und dass es da eben auch keine Probleme mit ja, mit flüchtiger Säure und so weiter gibt.
Also eine
Also
gute Nährstoffversorgung, ne?
genau, eine gute Nährstoffversorgung war dies Jahr kein Problem. Also wenn ich die Moste oder jetzt dann gärenden Jungweine probiere, dann muss ich sagen, dass das sehr vielversprechend ist. Also ich finde, die wirken sehr elegant auf der einen Seite, aber haben auch trotzdem eine gewisse Energie. Also ich glaube, können wir uns alle auf einen guten Jahrgang einstellen.
Bei euch. Und wenn du jetzt für den Moment mal über den Tellerrand hinaus guckst, den Tellerrand eures Weingutes, meinst du, das ist generell, dass dieser Weinjahrgang 23 an der Mosel sehr erfolgreich sein wird, auch im Sinne der Weinqualität, oder ist das eher heterogen?
Also tausche mich natürlich auch intensiv mit Kollegen aus und also ich, was den Riesling anbelangt, habe ich überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. Also da manche haben vielleicht nicht also mengenmäßig die Erträge gehabt, die sie sich erhofft haben, aber qualitativ höre ich da hier an der Mittelmosel zumindest sehr zufriedene Kollegen. Alle, die andere Rebsorten, insbesondere rote Rebsorten hatten, Burgundersorten, die haben geklagt über wirklich große Probleme mit Fäulnis. Auch diejenigen, die höhere Mostgewichte angestrebt haben, sind auch nicht ganz glücklich. Also das ist so ein bisschen geteilte, glaube ich, Meinung, wie bisher der Jahrgang ist.
Das wollte ich jetzt gefragt haben, weil du sagst, wer höhere Mostgewichte angestrebt hat. Die Mosel ist ja nun traditionell eins der deutschen Weinbaugebiete, wo ja eigentlich traditionell auch Spätlesen, Auslesen produziert werden. Also Weine mit Restsüße und auch in einem höheren Mostgewichtbereich. Das ist dieses Jahr schwieriger gewesen.
Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall schwieriger gewesen. Aber ich habe auch gesehen, man folgt ja auch vielen auf Instagram, dass da schon auch Beeren ausgelesen wurden. Also es gab schon Weinberge, die gute Bedingungen geboten haben, dass man da eben auch entsprechendes Lesegut bekam. Aber ich würde mal sagen, der Großteil des Leseguts befand sich so eher im Kabinett oder vielleicht im unteren Spätlesen, sag ich mal, Niveau.
Wichtig war nochmal zu hören, dass du sagst, dass es ein Jahrgang war, der A, dem Riesling wieder nicht zu neuer Blüte, aber doch dazu geführt hat, dass man da nicht denkt, der hat irgendwann in naher Zukunft ausgedient. Und dass du sagst, dass die klassischen Lagen, die kargeren Lagen mit den alten Anlagen gut oder besser performt haben als viele andere Lagen.
Ja, das ist tatsächlich, kann man so zusammenfassen. Ich habe sogar darüber hinaus, ich habe auch einige traditionelles Einzelfall-Erziehungssystem, Weinberge und selbst da habe ich tatsächlich noch bessere Ergebnisse als in den Drahtanlagen erzielt, was trotzdem nicht heißt, dass ich jetzt Einzelfallanlagen pflanzen würde, weil die einfach extrem zeitintensiv zu bewirtschaften sind.
Gibt es darüber hinaus noch Learnings, die du aus diesem Jahr mitnimmst? Ich meine, du sagst es vorhin, das ist dein dritter oder vierter Jahrgang gewesen an der Mosel. Das heißt, da stelle ich mir vor, dass es jedes Jahr doch enorm viele Learnings gibt. Was waren für dich die wichtigsten?
Ja, wie du richtig sagst, jedes Jahr lerne ich was dazu und in diesem Jahr würde ich sagen, dass ich noch mehr Fokus drauf legen werde, dass man wirklich beim Pflanzenschutz exakt das richtige Zeitfenster trifft für die Spritzung, weil wir arbeiten ja mit Kontaktmitteln im Öko-Weinbau. Und wenn man da mal gerade in der wichtigen Phase nicht komplett abgedeckt ist mit Kontaktmitteln, dann hat man schon die erste Infektion drin und die kann sich dann mit Pech durch das ganze Jahr durchziehen. So, das ist eine
Verstehe.
Sache, dass man da extrem wachsam weiterhin ist. Und die andere Sache, die ich schon mal angerissen hatte, war Bodenbearbeitung, dass ich da wirklich genau mir jede einzelne Anlage anschaue und gucke, okay, wie ist da insgesamt die Nährstoffversorgung? Und da werde ich auch nochmal Bodenanalysen im Labor machen lassen, um auch da noch ein genaueres einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, okay, wo macht Bodenbearbeitung in welcher Intensität Sinn?
Fein, Florian. Danke dir ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit nimmst, genommen hast und mit mir und für unsere Hörerinnen und Hörer den Jahrgang 2023 hast Revue passieren lassen. Für all die Dinge, die da jetzt im Keller der Dinge harren, alles Gute, viel Glück.
Danke.
Auf bald.
Ja, bis bald und danke dir auch.
So, ihr Lieben, das war die 162. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war mit Florian Wecker aus Kinheim an der Mittelmosel ein ungemein sympathischer und reflektierter Quereinsteiger, der zeigt, was mit Leidenschaft und Mut alles geht. Schon heute bin ich sehr gespannt, seinen Weinen des Jahrgangs 2023 im Glase zu begegnen. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer von dem Ort am Fluss, wo sich Mittelmosel und Terrassenmosel begegnen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.